2017 wird ein sonderliches Jahr. Wir waren dabei, dieses Dokument vom Konflikt zur Gemeinschaft zu besprechen. Und wir hatten gesehen, dass in der Eucharistie die Protestanten sich hier wieder dem Katholizismus genähert haben. Und dass sie die Dinge fast so sehen, wie die katholische Kirche es sieht, nach diesem Dokument. Jetzt, da sind noch einige andere Dinge, die auch noch sehr wichtig sind, die auch in diesem Dokument besprochen werden, die wir vielleicht weiter studieren sollten. In diesem Dokument geht es also um gemeinsames lutherisch-katholisches Reformationsdenken im Jahr 2017. Wenn wir jetzt das Amt des Priesters oder Predigers betrachten, wie sieht es denn da aus zwischen dem Katholizismus und dem Protestantismus? Amt. Luthers Verständnis des allgemeinen Priestertums der Getauften und des ordinationsgebundenen Amtes. Dieser Artikel 1,6,2. Im Neuen Testament bezeichnet das Wort Hieraios, Priester, lateinisch Sacerdos, kein Amt in der christlichen Gemeinde, auch wenn Paulus seinen apostolischen Dienst als den eines Priesters beschreibt, Römer 15, 16. Priester, Hieraios, Priester, wörtlich oder bildlich, hohe Priester. Definition nach Ter ist Priester jemand, der Opfer darbringt oder allgemein heilige Rituale vollzieht. Jetzt in der katholischen Lehre gibt es einen Priester, denn es ist ein Priesteramt. Er bringt ja ein Opfer. Die Eucharistie nach katholischer Lehre ist ja ein buchstäbliches Opfer, das dem Opfer Christi gleichsteht. Aber im Protestantismus haben wir ja nicht diese Lehre, denn wir haben einen hohen Priester, der ewig hoher Priester war. Also hier haben wir einen mächtigen Unterschied. Ist das also ein Prediger oder ist das ein Priester? Priester gab es, als es Opfer gab, also im Alten Testament. Aber im Neuen Testament gibt es das nicht. Biblische Bedeutung, zum Beispiel in Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Also hier haben wir wohl das Wort Priestertum, aber es ist in einem symbolischen Sinne. Sie zitieren aber Römer 15, 16, wo das griechische Wort nicht Priester ist, sondern Lotheigos. Und das steht für Diener. Öffentlicher Diener, Mitarbeiter im Tempel oder fürs Evangelium. Also das ist eine totale Verdrehung dieser biblischen Zitate. Christus ist der hohe Priester. Luther versteht das Verhältnis des Glaubenden zum Christus als fröhlichen Wechsel, in dem der Glaubende in den Eigenschaften Christi und also auch in seinem Priestertum teilhat. Wie nun aber Christus durch seine Erstgeburt diese beiden Würden, Priestertum und Königtum, erlangt hat, so teilt er diese mit und kommuniziert sie jedem an ihn Glaubenden. Nach dem vorher erwähnten Eherecht, nachdem der Braut alles gehört, was Eigentum des Bräutigams ist, daher sind in Christus alle, die in Christus glauben, Priester und Könige. Na, die Frage ist, bringen denn alle Katholiken Opfer dar oder sind das nur die Priester, die opfern? Wie steht dann das im Verhältnis? Sind wir alle Priester oder nur einige Priester? Artikel 1,6,3, auch wenn in Luthers Verständnis alle Christen Priester sind, betrachtete er nicht alle als Pfarrer. Es ist wahr, dass alle Christen Priester sind, aber nicht alle sind Pfarrer. Denn über das hinaus, dass er Christ und Priester ist, muss er auch ein Amt und eine ihn anbefohlene Kirchengemeinde haben. Berufung und Auftrag machen Pfarrer und Prediger. Also hier ist eine interessante Diskussion. Sind wir Priester? Sind wir Prediger? Ist jeder ein Priester? Ist jeder ein Prediger? Wie steht denn das? Lesen wir weiter. Innerhalb des Rahmens entwickelte das Konzil sein Verständnis des Priestertums der Getauften und legte dessen Verhältnis zum Priestertum des Dienstes dar. In der katholischen Theologie ist der ordinierte Amtsträger sakramental bevollmächtigt, im Namen Christi und im Namen der Kirche zu handeln. Also im katholischen Denken ist das Priestertum ein Sakrament. Wenn man sakramental verbunden ist, dann hat das einen Heilsaspekt im katholischen Denken. Die katholische Theologie ist überzeugt, dass das Amt des Bischofs einen unverzichtbaren Beitrag zur Einheit der Kirche leistet. Katholiken stellen die Frage, wie die Einheit der Kirche in Zeiten von Konflikten ohne Bischofsamt aufrechtzuerhalten werden kann. Sie hatten auch die Sorge, dass Luthers spezielle Lehre vom allgemeinen Priestertum die hierarchische Struktur der Kirche, die sie als von Gott eingesetzt verstehen, nicht zureichend wird. Und die Frage, die ich da stelle, wirklich, ist das so? Ist dieses Priesteramt von Gott eingestellt? Oder ist Christus der hohe Priester? Und haben wir einen hohen Priester? Das sind wesentliche Unterschiede im Denken der beiden Konfessionen. Lutheraner und Katholiken stimmen auch darin überein, dass sie Verantwortung für die Verwaltung der Sakramente bei ordinierten Leitern liegt. Das Evangelium teilt nämlich denen, die den Kirchenvorsteher das Mandat, das Evangelium zu lehren, die Sünden zu vergeben und die Sakramente zu verwalten. Ja, da schlackere ich mit den Ohren. Ist es möglich, dass Protestanten und Katholiken sich so genähert haben in dieser Hinsicht, dass dieses Amt sogar nicht nur Evangeliumlehren einschließt, aber Sünden zu vergeben? Seit wann kann ein Mensch nach protestantischer Lehre, wenn er auch Prediger ist oder Priester, Sünden vergeben? Auch die Katholiken erklären, dass Priester den Auftrag haben, die Sakramente zu verwalten, die sie als, in der englischen Ausgabe, mit der Eucharistie verwoben und auf die Eucharistie hingeordnet betrachten. Also das Priesteramt in der katholischen Kirche ohne Eucharistie geht gar nicht zusammen. Aber im Protestantismus braucht das kein Prediger sein, der unbedingt das Abendmahl feiert. Das kann ein Ältester sein. Ein Ältester ist eben einer, der das Amt dann übernimmt. Aber das ist kein Sakrament in dem Sinne, dass die Teilnahme allein Heil in sich trägt. Also hier haben wir eine totale Abweichung vom Protestantismus im Sinne der Sicht des Priestertums und des Predigers. Erstens, diesen Prediger, wenn sie in der protestantischen Gemeinschaft sind und nicht Priester, denn sie bringen kein Opfer. Und zweitens, sie sehen es nicht sakramental verbunden. Und drittens, können sie auch keine Sünden vergeben. Aber hier ist eine Annäherung, die ist einfach unglaublich. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass die Kirche im Mittelalter immer mehr und mehr dem alten System des Alten Testamentes sich angleichte, eher dessen des Neuen Testamentes? Anfang des 2. Jahrhunderts schrieb Ignatius, Bischof im syrischen Antiochien, mehrere Briefe, während er von einer bewaffneten Wache nach Rom unterwegs war. In diesen Briefen begegnete uns zum ersten Mal eine Ekklesiologie, wo ein Bischof über andere Presbyter gestellt wird. Also hier haben wir zum ersten Mal eine Persönlichkeit, die höher gestellt wird als andere in der Gemeinschaft. Und dann entwickelte sich es weiter. Danach bringt Irenäus die praktische Unfehlbarkeit auf. Also dieser Bischof ist immer mächtiger. Erst ist er nur eine wichtigere Person als die anderen und dann allmählich wird er unfehlbar. Rom gründete seine apostolische Sukzession auf Irenäus. Entgegen die Häresien stellt er am Rand der Ordinationsrechtes eine Kette von Bischöfen auf, die ganz bis Petrus zurückreicht. Von Irenäus stammt auch der Gedanke der Unfehlbarkeit. Außerdem entwickelte er die Grundlage der katholischen Marienlehre. Also das war eine allmähliche Entwicklung. Es ging nicht von heute auf morgen. Als nächstes entwickelte Tertullian die Unterscheidung zwischen Klerus und Laien. Und naja, gibt es so eine Unterscheidung in der Bibel? Wenn wir Apostelgeschichte 15, 23 lesen, da steht geschrieben, und sie schrieben und sie sandten durch ihre Hand die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, an die Brüder aus den Nationen zu Antiochia und Sizilien ihren Gruß. Und die Schlachter sagt, und sie sandten durch ihre Hand folgendes Schreiben, die Apostel und die Ältesten und die Brüder entbieten den Brüdern in Antiochia und in Syrien und in Sizilien, die aus den Heiden sind, ihren Gruß. Jetzt haben wir ein Problem hier. Also in der frühen Gemeinde war da keine Hierarchie, kein Unterschied zwischen den Ältesten und den Brüdern. Sie waren eine Gemeinschaft. Aber in den modernen Übersetzungen wird das abgeändert. Und ein Komma wird hineingelegt, wo es nicht da sein soll. Zum Beispiel die Elberfelder, und sie schrieben und sandten durch ihre Hand die Apostel und die Ältesten, Komma, eure Brüder, an die Brüder aus den Nationen zu, und dann kommen die Gebiete, wo es hingeschickt wird. Also hier haben wir die Apostel und die Ältesten erhoben über die Brüder, denn sie sind jetzt die Brüder. Wenn wir die Schlachter lesen, dann steht da, die Apostel und die Ältesten und die Brüder entbieten den Brüdern in und dann die Gebiete. Also nach Schlachterbibel sind die Apostel und die Ältesten und die Brüder alle bei diesem Entschluss gegenwärtig und gleichberechtigt. Aber nicht in den modernen Übersetzungen. Und daher hat man jetzt die Möglichkeit, eine Hierarchie darzustellen. Die päpstliche Hierarchie ist natürlich ein Mann, der Papst als Oberhaupt, dann kommt sein Magisterium, die Bischöfe und dann die Laien. Und leider, viele protestantische Organisationen haben sich dabei beteiligt, indem sie eine Synode haben, die entschließt für alle. Aber in der frühen Gemeinde waren alle Brüder und Teil dieser Entschlüsse. Die nächste Veränderung kam mit Cyprian. Er erhebt den Klerus zu Priestern. Über die Sakramente schreibt Cyprian, behauptete, der Bischof sei ein opfernder Priester. Der Gedanke von Priestern und Opfern war für Juden wie Heiden nichts Neues. Dennoch war Cyprian der Erste, der die neue Religion, das Christentum, auf diese Weise mit den Alten verknüpfte. Also jetzt kommt Priestertum in die Gemeinschaft hinein. Und dann sind wir wieder bei einem Opfersystem. Das Dokument liest weiter: Dienst an die Universalkirche. Lutheraner und Katholiken stimmen darüber überein, dass das Amt der ganzen Kirche dient. Lutheraner setzen voraus, dass die zum Gottesdienst versammelte Gemeinde in einem wesentlichen Bezug zur universalen Kirche steht. Also jetzt kommt der Gedanke, dass wenn man in dieser Kirche ist, dann ist man in einem bestimmten Verhältnis, welches wir sehen werden, ein Heilsverhältnis ist. Der Bischof von Rom ist Kraft seines Amtes Hirte der ganzen Kirche. Die Protestanten hatten sich getrennt von der römisch-katholischen Kirche, hatten das Papsttum gezeichnet als Antichrist, weil es sich erhob und die Positionen und die Mächte Christi an sich zueignete. Und hier kommen wir wieder auf einen Punkt, wo diese Hierarchie, die sich abgetrennt hatte von den Laien, wieder akzeptiert wird und sogar der Bischof von Rom in seinem Amt als Hirte der ganzen Kirche angesehen wird. Das Zweite Vatikanische Konzil bekräftigte das Verständnis, dass die Bischöfe aufgrund göttlicher Einsetzung an die Stelle der Apostel als Hirten der Kirche getreten sind. Wer sie hört, hört Christus. Und wer sie verachtet, verachtet Christus und ihn, der Christus gesandt hat. Also da haben wir die volle katholische Lehre. Heil ist nur zu finden in Gemeinschaft zu der Kirche. Und Protestanten behaupten, Heil ist zu finden in Jesus Christus. Natürlich hat Jesus Christus Nachfolger. Und Christi Nachfolger sind eine Kirche. Aber der höchste Punkt endet nicht bei einem Papst. Der höchste Punkt endet bei Christus. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Für Katholiken mangelt es den lutherischen Ordinationen an der Fülle des sakramentalen Zeichens. Natürlich müssen sie das hier schreiben, denn die Protestanten hatten natürlich die Eucharistie aufgegeben und somit waren sie nicht mehr Opferpriester. Und in dem Sinne, wenn man ordiniert wird nach katholischem Denken zum Priesteramt, dann wird man auch ein Opferpriester. Also, die Lutheraner nach katholischem Denken sind dann nicht vervollständigt. Deshalb ist nach katholischer Lehre in den lutherischen Kirchen das sakramentale Zeichen der Ordination nicht in Fülle gegeben, weil dort die Ordinierten nicht in Gemeinschaft mit dem Bischofskollegium der katholischen Kirche handelt. Deshalb spricht das Zweite Vatikanische Konzil von einem Defectus Sacramenti Ordinis in diesen Kirchen. Und dann frage ich mich, damit waren die Lutheraner einverstanden, dass so ein Satz in diesem Dokument erscheint, dass sie Defectus Sacramenti Ordinis sind, dass sie nicht vollständig genug sind, dass sie wieder zurückkehren müssen zu dem Priesteramt, so wie es in der katholischen Kirche ist, und somit auch Sünden vergeben können, so wie sie gesagt haben, sie stimmen überein. Das wäre ja eine totale Leugnung Christi. Das wäre ja eine totale Leugnung des Amtes Jesu Christi. Kann man hier übereinstimmen? Schließlich unterscheiden sich Katholiken und Lutheraner in den Ämtern und der Autorität des Dienstes und der Leitung auf überregionaler Ebene. Für Katholiken hat der Bischof von Rom volle, höchste und universale Gewalt über die Kirche. Auch das Kollegium der Bischöfe übt die höchste und volle Gewalt über die Universalkirche auch. Gemeinsam mit ihrem Haupt, dem Bischof von Rom, und niemals ohne dieses Haupt. Damit, wie wir das zusammenfassen, wird Christus dem päpstlichen Führungsanspruch geopfert. Christus beiseite, Papst in die Mitte. Kann man so etwas gemeinsam feiern? Im Lauf der Geschichte war das lutherische Amt in der Lage, seine Aufgabe zu erfüllen, die Kirche in die Wahrheit zu halten, so dass es beinahe 500 Jahre nach dem Beginn der Reformation möglich war, einen katholisch-lutheranischen Konsens in den Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre zu erklären. Das ist ja ein ganz raffinierter Satz. Also, Lutheraner, ihr wart nicht vollkommen. Ihr habt vieles falsch gemacht. Aber naja, wir haben ja wenigstens noch einen Konsens, also naja, der Herr hat noch seine Hand drüber gehalten. Und was ist dieser Konsens? Der ist geschrieben, so wie wir schon gesehen haben, aus katholischer Sicht, dass wir gerettet sind durch die Werke Christi, aber nicht durch das Blut, denn das ist nicht katholische Lehre. Naja, ist das eine Konsens oder ist das eine Vergewaltigung des Textes? Wenn nach dem Urteil des Zweiten Vatikanischen Konzils der Heilige Geist die kirchlichen Gemeinschaften als Mittel des Heils gebraucht, kann man annehmen, dass dieses Werk des Heiligen Geistes Implikationen für die wechselseitige Anerkennung der Ämter hat. Das ist so herablassend. Naja, ihr seid unvollkommen, aber wenigstens können wir jetzt wieder beisammenkommen. Mit anderen Worten, ihr müsst nur eure Lehren aufgeben und dann können wir wieder gemeinsame Sache machen. Luthers Verständnis der Schrift und ihrer Auslegung und von menschlichen Traditionen. Also was war denn die Sicht? Die Protestanten glaubten, dass die Heilige Schrift allein das Maß wäre. Aber Katholizismus glaubte, dass die Heilige Schrift nur im Rahmen der Tradition interpretiert werden sollte. Die Schrift steht also unter Tradition und die Kirchenmacht steht daher über die Schrift. Der päpstliche Hoftheologe Silvester Prierias argumentierte in seiner ersten Antwort auf Luthers Ablassthesen: Wer sich nicht an die Lehre der römisch-katholischen Kirche und des römischen Bischofs als einer unfehlbaren Glaubensregel hält, von der auch die Heilige Schrift ihre Vollmacht und Autorität erhält, ist ein Ketzer. Und Johannes Eck antwortete Luther, die Schrift ist nicht authentisch ohne die Autorität der Kirche. Ja, wenn die Katholiken das jetzt leugnen würden und sagen, wir haben da einen Fehler gemacht, das wäre ja ein Ding. Aber nein, sie bleiben bei genau dieser Lehre. Der Konflikt entwickelte sich sehr rasch aus einer Kontroverse über Lehrfragen, das rechte Verständnis des Ablasses, der Buße und der Absolution, zur Frage nach der Autorität in der Kirche. Im Fall eines Konflikts zwischen verschiedenen Autoritäten konnte Luther nur die Heilige Schrift als höchsten Richter betrachten, weil sie sich selbst als wirksame und machtvolle Autorität erwiesen hatte, während andere Autoritäten ihre Macht nur von ihr herleiteten. Also sie sind einigermaßen ehrlich, aber sie geben nicht ihre Lehre auf. Schrift und Tradition, Artikel 209. Dort, wo das Zweite Vatikanische Konzil davon spricht, dass die Kirche letztlich das Urteil zukommt, da geben sie ja zu, dass die Kirche der Maßstab ist. Aber dann in Artikel 2.10 steht geschrieben, daher sind Katholiken und Lutheraner in der Lage, gemeinsam den Schluss zu ziehen. Jetzt müssen wir mal gut zuhören. Deshalb befinden sich Lutheraner und Katholiken mit Blick auf Schrift und Tradition in einer so weitgehenden Übereinstimmung, dass ihre unterschiedlichen Akzentsetzungen nicht aus sich selbst heraus die gegenwärtige Trennung der Kirchen rechtfertigen. Auf diesem Gebiet gibt es eine Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Was heißt denn das? versöhnte Verschiedenheit. Eine Verschiedenheit ist eine Verschiedenheit. Eine versöhnte Verschiedenheit heißt, dass es keine Verschiedenheit mehr gibt. Also haben die Lutheraner in diesem Dokument die Tradition als gleichgestellt mit der Schrift. Das wäre ja eine Leugnung von Sola Scriptura. Also haben wir jetzt schon eine Leugnung von Sola Christus. Wir haben eine Leugnung von Sola Fides. Und wir haben eine Leugnung von Sola Scriptura. Das ist ja ein trauriges Kapitel, wenn das der protestantische Weg ist. Die Kirche und katholische Tradition, die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils in Lumen Gentium ist für das katholische Verständnis der Kirche wesentlich. Die Konzilväter erklärten die Rolle der Kirche in der Heilsgeschichte mit dem Begriff der Sakramentalität. Ja, was heißt denn das? Wenn die Kirche in dem Begriff Sakramentalität beschrieben wird, dann ist die Kirche absolut notwendig zum Heil. Und das ist katholische Lehre. Protestantische Lehre ist, Christus ist notwendig zum Heil. Er hat eine Gemeinde, ja. Er hat eine Kirche, ja. Aber der Mittelpunkt liegt nicht in der Kirche. Der Mittelpunkt ist immer in Jesus Christus. In Richtung Konsens. In den lutherisch-katholischen Gesprächen hat sich ein klarer Konsens herausgebildet, dass die Lehre von der Rechtfertigung und die Lehre von der Kirche zusammengehören. Ja, das ist ja faszinierend. Mit anderen Worten, Rechtfertigung durch den Glauben darf man nicht trennen von der Kirche. Also wer hat hier die Macht zu rechtfertigen? Ist es Christus oder ist es die Kirche? Das sind grundsätzliche Unterschiede. Die kann man nicht so einfach mit ein paar Worten unter den Tisch schieben. Aber sie will ja ihre Kinder nicht verlieren. Also machen sie gemeinsame Sache in diesen Dingen. Weil Katholiken und Lutheraner als Glieder des Leibes Christi miteinander verbunden sind, trifft auf sie zu, was Paulus im 1. Korinther sagt. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich andere mit ihm. Was ein Glied des Leibes betrifft, betrifft auch alle anderen. Wenn also die evangelischen Christen die Ereignisse gedenken, die zu der besonderen Gestalt ihrer Kirchen geführt haben, möchten sie das nicht ohne ihre katholischen Mitchristen tun. In anderen Worten, die Einheit der Kirche ist wieder da. Und wie die Bibel sagt, sie wird ihre Kinder nicht verlieren, so kehren die Kinder zurück zum Mutterschoß. Weil sie glauben, dass sie zu dem einen Leib Christi gehören, betonten Lutheraner, dass ihre Kirche nicht mit der Reformation entstand oder erst seit 500 Jahren besteht. Ja, das ist wahr. Martin Luther wollte keine neue Gemeinschaft gründen, aber als er den Papst als Antichristen erkannte, da wusste er, dass er sich trennen musste und es wurde eine neue Kirche gegründet. Eine mit der Basis, die Bibel und die Bibel allein, Jesus Christus und Jesus Christus allein. Vielmehr sind sie davon überzeugt, dass die evangelischen Kirchen ihren Ursprung im Pfingstgeschehen und der Verkündigung der Apostel haben. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, die Reformatoren hatten nicht das Bestreben, eine neue Kirche zu gründen. Sie wollten die Kirche umgestalten und innerhalb ihres Einflussreiches gelang ihnen dies auch, wenn auch mit Fehlern und Fehlentscheidungen. Wie herabkommend! Ist das nicht sonderlich? Also die Lutheraner haben das mit vielen Fehlern und Fehlentscheidungen gemacht, aber sie wollten ja keine neue Gemeinde gründen und somit ist das Problem gelöst. Wir können jetzt wieder gemeinsame Dinge machen. Unglaublich. Also wie wollen sie die Einigkeit gedenken? Als Glieder des einen Leibes gedenken Katholiken und Lutheraner gemeinsam das Reformationsgeschehen, das zu dem Ergebnis führte, dass sie seitdem in getrennter Gemeinschaft leben, obwohl sie immer noch zu dem einen Leib gehören. Das ist eine unmögliche Möglichkeit und die Quelle großen Schmerzes. Da sie zu dem einen Leib gehören, ringen Katholiken und Lutheraner angesichts ihrer Spaltung um die volle Katholizität der Kirche. Dieses Ringen hat zwei Seiten. Die Anerkennung dessen, was ihnen gemeinsam ist und sie miteinander verbindet, und die Anerkennung dessen, was sie trennt. Das erste ist Anlass zur Dankbarkeit und Freude, das zweite Anlass für Schmerz und Klage. Wenn im Jahr 2017 evangelische Christen den Jahrestag der Reformationsbeginns feiern werden, feiern sie damit nicht die Spaltung der Kirche des Westens. Also, sie müssen zusammenkommen, wir müssen gemeinsam feiern. Kein theologisch Verantwortlicher kann die Trennung der Kirchen feiern. Also, wir müssen wieder eins werden. Also aus diesem Grund laden sie alle Christen ein, mit ihnen zu feiern. Also das soll eine gemeinsame Feier werden. Die wahrhaft christlichen Güter aus dem gemeinsamen Erbe mit Freude anerkennen und hochschätzen, die sich bei den vor uns getrennten Brüdern finden. Aber sie haben ja die ganze Theologie wieder umgekrempelt, zurück zur katholischen Theologie. Bei dieser Gelegenheit werden Lutheraner auch an die gehässigen und herabsetzenden Äußerungen Luthers über die Juden erinnern. Sie schämen sich dafür und verurteilen sie zutiefst. Mit einem tiefen Gefühl des Bedauerns sind sich Lutheraner der Tatsache bewusst geworden, dass lutherische Obrigkeiten Täufer verfolgt haben und dass diese Verfolgung durch Martin Luther und Philipp Melanchthon theologisch befürwortet wurde. Sie beklagen Luthers heftige Angriff gegen die Bauern während des Bauernkrieges. Das ist ja sonderlich, dass die römisch-katholische Kirche und die Lutheraner in diesem Dokument diese Punkte hervorbringen. Es ist ja erstaunlich, wie gepocht wird auf Luthers Fehler und wie sie vielleicht auch in die Höhe getrieben werden. Das Bewusstsein der dunklen Seiten Luthers und der Reformation, das sollen wir ja nicht vergessen. So lehnen Lutheraner heute dennoch Luthers Gleichsetzung des Papstes mit Antichrist ab. Ich wundere mich, aus welchem Grund. Denn das Papsttum hat sich nicht geändert. Genau die gleichen Gründe, die zur Reformation führten, sind heute noch immer da. Christus ist nicht der Mittelpunkt, der Mensch ist der Mittelpunkt. Eine Soziallehre, ein soziales Evangelium. Papst Franziskus bittet Waldenser, der Kirche zu vergeben. Naja, dieser Papst hat schon einiges Merkwürdiges getan. Aber ich staune, dass er nicht genannt hat, was alles da im Mittelalter passiert ist und wie Menschen gefoltert wurden, ihres Glaubens wegen. Aber die Lutheraner, die müssen sich entsinnen an allem, was sie verkehrt getan haben. Gebet zur Einheit. Das Dokument sagt, ist klar, dass eine Spaltung des Leibes Christi dem Willen des Herrn entgegensteht. Wir müssen Einheit werden. Einheit in Wahrheit oder Einheit in Unwahrheit? Ich war erstaunt, dass der Papst gesagt hat, bei einem Assisi-Gebet, wir müssen die Einheit, wir müssen die Wahrheit wieder suchen. Weil er redet mit all den Glaubenskonfessionen da draußen und den nichtchristlichen Glaubensgemeinschaften. Was ist Wahrheit? Wir müssen sie neu definieren. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Dein Wort ist Wahrheit. Alle deine Gebote sind Wahrheit. Bei diesen gemeinsamen Dingen kann Christus nicht der Mittelpunkt sein. Sein Wort kann nicht der Mittelpunkt sein. Und von wegen noch seine Gebote. Also die Spaltung im 16. Jahrhundert führte zur Kontroverse. Und die Kontroversen waren hitzig. Und das sollte man bedauern. Eine ganz andere Sache ist jedoch, wie Theologen ihre theologischen Überzeugungen im Kampf mit der öffentlichen Meinung vorgebracht haben. Also im 16. Jahrhundert war das heftig, aber jetzt sind wir ja so viel weiter entwickelt. Bei der Charakterisierung der Gegenseite spielten Vorurteile und Missverständnisse eine große Rolle. Welche Missverständnisse denn? Jeder war sich ganz klar, welche theologische Ansichten die beiden Seiten trennten. Und nichts hat sich bei der katholischen Kirche geändert. Sowohl Lutheraner als auch Katholiken tragen Schuld. Es ist notwendig, sie in der Erinnerung an die Ergebnisse vor 200 Jahren offen zu bekennen. Bereits in seiner Botschaft in dem Reichstag in Nürnberg am 25. November 1522 beklagte Papst Hadrian VI. Missbräuche und Vergehen, Sünden und Fehler, sofern kirchliche Autoritäten sie begangen hatten. Ich wundere mich immer, wenn ich in einem Streit mit meiner Frau wäre und ich bin schuldig an diesen Dingen und dann muss ich mich entschuldigen und ich gehe zu ihr hin und ich sage zu ihr, also entschuldige bitte, insofern ich schuldig war. Wie würde sie das akzeptieren? Ja, ich verzeihe dir, oder würde sie sagen, was heißt das, insofern ich schuldig war? Warst du jetzt schuldig oder warst du nicht schuldig? Naja, so steht es auch hier. Und Papst Paulus VI., der hat auch sich entschuldigt bei den getrennten Brüdern des Ostens. Hat er sich entschuldigt bei den getrennten Brüdern des Westens? Und Papst Johannes in ähnlicher Weise Schuld anerkannt und um Vergebung gebeten als Teil der Feier des Heiligen Jahres 2000. Er bezog die Bitte um Vergebung auf das Amt des Bischofs von Rom, aber er hat nicht gesagt, was verziehen wir, es war nur so allgemein. Die Inquisition, die tausende Menschen, die gefoltert wurden, wird das genannt? Nein, aber Martin Luthers Sünden, die werden aufgezählt. Soweit wir dafür verantwortlich sind. Sag das mal zu deiner Frau. Soweit ich dafür verantwortlich bin. Auf seiner fünften Vollversammlung in Evian 1970 hat der Lutherische Weltbund als Antwort auf eine tief bewegende Ansprache von Johannes Kardinal Willebrand erklärt, dass wir als lutheranische Christen und Gemeinden bereit sind zu sehen, wie das Urteil der Reformatoren über die römisch-katholische Kirche und die Theologie ihrer Zeit oft nicht frei war von pomelischen Verzerrungen, die zum Teil bis in die Gegenwart nachwirken. Wir bedauern aufrichtig, dass unsere römisch-katholischen Brüder durch solche polemischen Darstellungen gekränkt und missverstanden worden sind. Das ist ja unglaublich. Nicht eine Doktrine von Rom hat sich geändert und die Protestanten entschuldigen sich. Erklärung von Papst Paulus VI. Zu Beginn der zweiten Session der Zweiten Vatikanischen Konzils, in der er seine Bitte um Vergebung aussprach für alle Kränkungen, die durch die römisch-katholische Kirche geschehen sind. Aber das ist immer nur so allgemein. Lutheraner bekannten auch ihr eigenes Fehlverhalten gegenüber anderen christlichen Traditionen. Auf seiner 11. Vollversammlung in Stuttgart 2010 erklärte der Lutherische Weltbund, dass Lutheraner tiefes Bedauern und Schmerz über die Verfolgung der Täufer durch lutheranische Obrigkeiten empfinden und besonders darüber, dass die lutherischen Reformatoren diese Verfolgung theologisch unterstützt haben. Ja, da waren Fehler, aber die werden hier alle schön aufgezeichnet und die Katholiken bleiben allgemein. Die Sünden der Lutheraner werden also beim Namen genannt, die Sünden der Katholiken nur insoweit wir dafür verantwortlich sind. Es wächst das Bewusstsein, sagt dieses Dokument, dass der Streit des 16. Jahrhunderts zu Ende ist. Die Gründe dafür, den Glauben der anderen gegenseitig zu verurteilen, sind hinfällig geworden. Wir haben dieses Dokument durchstudiert und ich frage mich die Frage, ist es zu Ende? Tatsächlich? Ist es so? Welche Doktrine hat sich denn geändert? Wo ist Rom biblisch geworden, damit wir jetzt wieder Einheit mit Rom haben können? In jeder Hinsicht, in diesem Dokument wird Christus geleugnet und Rom anstelle Christus gestellt.